Jesus, ich bitte dich, dass die Worte, die ich in dieser Woche vorbereitet habe, nicht einfach nur Worte sind, die ein netter Vortrag sind, sondern dass sie echt etwas im Leben von Menschen, die hier sind, verändern. Und ich bete, dass es dazu beiträgt, dass dein Reich in dem Leben von Menschen, die hier sind, aber auch die in dieser Stadt leben, eine Veränderung bewirkt. Weil dazu ist dein Wort da. Dass dein Wort uns verändert, dass es uns füllt, dass es uns Kraft gibt, Orientierung gibt und Ermahnung gibt. Amen. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und auf den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Ich muss jetzt also nicht fragen, wer dieses Lied kennt. Als ich überlegt habe, was bedeutet für mich Familie, habe ich an dieses Lied gedacht. Das ist für mich ein Symbol, ein Lied, wo ich dran denken muss, wenn ich an Geborgenheit, an Schutz denke. Mein Vater hat meiner Schwester und mir früher immer das Bibel vorgelesen, es war jeden Abend das Gleiche, hat uns das Bibel vorgelesen, danach haben wir ein Lied gesungen und dann noch gebetet. Und fast immer dieses Lied. Meine Schwester auf der linken Seite, ich auf der rechten Seite, und haben wir dieses Lied gesungen. Und das gehört für mich mit dazu, wenn ich an Zuhause denke, dieses Gefühl von Familienzeit. Und in der Bibel gibt es viele Bilder für das, was Kirche ist. Und das stärkste und prägendste und einprägendste Bild für Kirche ist aus meiner Sicht Familie. Kirche ist ja ein merkwürdiges Konstrukt. Wenn man mal so nachfragen würde auf der Straße, dann gäbe es viele Antworten. Was ist Kirche? Was macht Kirche eigentlich aus? Ist sie Papstkirche? Ist sie Bischofskirche? Ist sie Pastoren- oder Gemeindekirche? Ist sie Versorgungskirche? Ist sie Liebeskirche? Ist sie Leib Christi oder das Reich der Seelen? Ist es so, wie es die lutherische Tradition sagt, der Ort, wo das Wort und die Sakramente richtig verwaltet werden? Oder darüber hinaus in der reformierten Theologie sagt man, da muss auch noch die Kirchenzucht mit geübt werden. Das ist Kirche. Ist Kirche Schulsaal? Ist sie Sprechsaal? Ist sie Kultstätte? Ist sie eine Gemeinschaft der gerechtfertigten Sünder oder Heilanstalt oder ist sie sozial-revolutionäre Basisgruppe? Für einige ist Kirche auch ein Wellness-Center oder eine Tankstelle für Lebenssinn oder eine Bedürfnisanstalt, Dienstleistungsbetrieb für religiösen Service, Beerdigungsverein. Was ist Kirche eigentlich? Und über diese Frage haben wir als Gemeinde und als Gemeindeleitung nachgedacht vor einiger Zeit und haben gesagt, wir möchten das nochmal festhalten. Was sind Dinge, die in unserer Gemeinde wichtig sind? Was sind unsere Werte? Und da haben wir unter anderem einen Punkt festgehalten, da geht es um das Thema Familie. Darum soll es gehen. Wir haben das in einem Flyer festgemacht. Es soll klar sein, wie die Atmosphäre in unserer Gemeinde sein soll. Welche Merkmale Kirche ausmachen. Und da haben wir uns versucht, auch an alten, wichtigen Eckdaten zu orientieren. Das war der Anspruch. Die Frage ist zum Beispiel, was ist eine apostolische Sicht von Gemeinde? Jetzt fragst du, was ist vielleicht apostolisch? Es gibt vier Wesensmerkmale der universalen Kirche. Die Einheit, Heiligkeit, Universalität oder Katholizität oder Apostolizität, also das Apostolische. Das sind die vier Wesensmerkmale. Das kommt schon in einem der ältesten Glaubensbekenntnisse vor, im Glaubensbekenntnis von Nicäa in Konstantinopel. Da heißt es, ich glaube an die eine heilige, universale und apostolische Kirche. Und apostolisch meint also von den Aposteln herkommen. Nicht, dass wir uns jetzt mal überlegen, ach, jetzt sind wir 2000, jetzt überlegen muss man, was könnte denn jetzt Gott heute meinen damit? Ja, wir fragen, aber erstmal, was hat es am Anfang gemeint und was bedeutet das jetzt heute? Wir fragen nicht losgelöst von den Wurzeln, die wir haben, sondern wir fragen heute, was hat das, was damals wichtig war, heute für eine Bedeutung? Und Es ist immer wieder die Frage, wie war es am Anfang, wie war es im Ursprung? Das ist die Frage von vielen Reformations- und Erneuerungsbewegungen innerhalb der Kirche gewesen. Immer wieder die Frage, wie war es eigentlich am Anfang? Ein wichtiger Wert, den Kirche im besten Sinne ausmacht, war und ist, dass sie Familie Gottes ist. Und darüber wollen wir nachdenken. Das ist der erste Wert, wir sind Familie. We are family. Wir haben das so formuliert, wir sind Familie, gemeinsam schaffen wir ein Zuhause. Hier sind alle Menschen willkommen. Wir sind gerne Gastgeber und als Familie sind wir füreinander da und können uns aufeinander verlassen. So haben wir versucht, das mal in Worte zu fassen. Und dabei ist mir bewusst, Familie ist bei jedem unterschiedlich belegt, dieses Wort. Viele haben wahrscheinlich eine schöne Vorstellung von Familie. Aber es kann auch sein, dass du einen Horrortrip hinter dir hast und Familie ist für dich echt ein negatives Wort. Vorweg, dein Bild von Familie ist geprägt von deinen Erfahrungen. Das können gute und schlechte sein. Es können auch irgendwelche Erfahrungen da in der Mitte sein, die so gut und schlecht sind. Kann beides sein. Man hat vielleicht eine tolle Mama gehabt, der Papa war nicht der Hit. All solche Sachen gibt's ja. In unserer Gesellschaft, die geprägt ist von der Nachkriegsphase, wo dann die Selbstverwirklichung das oberste Ziel geworden ist, durchaus gute, ehrbare Ziele hatten sie ja, nämlich sich frei zu machen von dem Dunst der alten Zeit, von dem Zwang und Druck befreit zu werden. Aber es zog doch immer mehr das Lustprinzip ein. Ich tue das, wozu ich Lust habe. Und dabei hat man, glaube ich, auch hier und da das Kind mit dem Bade ausgekippt. Alte Werte sind zurückgewichen. Der Begriff Familie hat sich stark gewandelt. Ehescheidung und Zerstörung von Familie sind leider keine Seltenheit mehr. Wir leben in einem hohen Grad von Individualismus, wo viel Einsamkeit herrscht. Und es kann auch sein, dass du Gemeinde als Familie mit einem schlechten Bild belegt hast. Gemeinde kann nämlich oft wie eine dysfunktionale Familie sein. Ich will einfach mal drei Beispiele rausnehmen. Eine dysfunktionale Familie zeichnet sich durch ein starkes Machtgefälle aus. Da ist meistens einer sehr autoritär und der andere ist unter Umständen abhängig, untertänig. Wird viel Gewalt ausgeführt in solchen Familien. Und das gibt es auch in Gemeinde. Deswegen, das kann sein, dass von beiden Seiten du mit diesem Begriff ein Problem hast. Vielleicht, weil du mit Gemeinde ein Problem hast oder weil du mit Familie ein Problem hast. Ein zweites, in dysfunktionalen Familien findet klare, offene Kommunikation zur Konfliktlösung so gut wie nie statt. Meinungsverschiedenheiten innerhalb dieser Familien eskalieren oft im Streit, ohne dass es zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Probleme werden typischerweise ignoriert oder verdrängt. Und ein drittes Beispiel für eine dysfunktionale Familie ist, wenn bedingungslose Liebe nicht funktioniert. Wenn man so eine Art Wenn-Dann-Liebe in der Familie lebt, wenn du dich nur gut verhältst, dann bekommst du Aufmerksamkeit. Und es gibt unzählige Kennzeichen für dysfunktionale Familien, die auch Parallelen zu Kirchen und Gemeinden aufweisen. Ich persönlich hätte schwer Lust gehabt, in der letzten Woche da eine wissenschaftliche Arbeit zu starten. Die Parallelen zwischen Gemeinde und Familie, das habe ich mir aber erspart. Mir geht es heute darum, das Bild von Gottes Wort uns vor Augen zu malen. Wenn die Bibel von Gemeinde als Familie spricht, dann wird da ein bestimmtes Bild vor unsere Augen gemalt und das ist grundsätzlich positiv. Und das kann heilsam für deine Erinnerungen sein. Und es kann helfen, dich gegebenenfalls überhaupt auf diese Formulierung einzulassen. Wenn du bereit bist, deine eigenen Erinnerungen, deine eigenen Erfahrungen für einen Moment zur Seite zu stellen. Wenn die Bibel, wenn zum Beispiel Jesus oder Paulus diese Worte benutzen, wenn sie von Kirche als Familie sprechen, dann ist damit ein absolut positives Bild gemeint. Es kann sein, dass ich mich korrigieren muss. Es kann sein, dass ich mein Verhalten am Ende korrigieren muss. Weil ich zum Beispiel mir bewusst mache, Kirche ist kein Wellness-Center. Und Kirche ist auch kein Beerdigungsverein mit hochbezahlten Top-Theologen als Zeremonienmeistern. Ich hoffe, dass es uns gelingt, in den nächsten Wochen dieses Bild, hey, there is a cat. Der große Kirchenlehrer, ich glaube, Franz von Assisi hat erstmal den Vögeln gepredigt. Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Gut, also die Katze hat den Weg nach draußen gefunden. Genau. Heute wollen wir uns mit diesem Punkt befassen, der in unserer DNA vorkommt. Wir sind eine Familie, die gemeinsam ein Zuhause schafft. Wir sind eine Familie, die gemeinsam ein Zuhause schafft. Und das ist schon ein ganz hoher Anspruch. Beim Nachdenken und Lesen in der Bibel kam ich zu dem Schluss, das ist eigentlich unmöglich. Das können wir aus uns heraus überhaupt nicht hinkriegen. Wir können das gar nicht schaffen. Warum nicht? Weil man ein Zuhause nicht einfach machen kann. Ich kann dir ein Haus bauen. Da kannst du zu einem Architekten und zu einem Bauunternehmer gehen, aber das ist noch lange kein Zuhause. Ich kann ein Kirchengebäude bauen, aber es ist noch lange keine geistliche Heimat, wo ich mich dazugehörig fühle. Zuhause, das ist ein Ort, an dem man ein Grundgefühl von Geborgenheit spürt. Die Verbindung von räumlicher und sozialer Einheit. Und wenn du manchmal von Menschen hörst, bei denen im Leben etwas aus dem Takt geraten ist, wo sie eine schwere Kindheit hatten oder ein zerrüttetes Elternhaus, dann meint es fast immer das, dass diese Menschen keine Geborgenheit erlebt haben. Dass dieses Gefühl, dass die Kinder existenziell brauchen, damit sie gesund sind und sich entwickeln können, wo das gefehlt hat. Wem Mutterliebe fehlt und wer kein Urvertrauen kennengelernt hat, wird oft ein Leben lang von einer rastlosen Suche daran getrieben. Vielleicht möchte sie auch mal das sagen, die Katze. Wer weiß. Ja, super. Die Konsequenzen von dem Fehlen von dieser Geborgenheit sind so individuell, wie die Menschen selbst sind. Für die Betroffenen ist diese zwanghafte Suche jedoch in den meisten Fällen eine schwere Belastung. Und ich, wie gesagt schon, dass Familie ein Bild im Neuen Testament ist, ist eines der stärksten, weil es so viele Emotionen damit verbindet. Wenn die Bibel zum Beispiel von Leib spricht, dann hat das eher den Blick auf die ganzen Funktionen. Oder wenn von Tempel gesprochen wird, dann geht es eher um funktionale Aspekte, die damit gemeint sind. Aber Familie ist doch das Stärkste. Ich persönlich habe ein extrem positives Bild von Familie. Das hat mir immer wieder geholfen, auch mein Verhältnis zu anderen Christen zu überdenken und mich zu korrigieren. Ich hatte früher eher das Problem andersherum, dass ich ein Problem mit Gemeinde hatte und mir gedacht habe, wenn Familie wie Gemeinde ist, dann möchte ich vielleicht lieber keine Familie. Und da haben meine Eltern Gott sei Dank immer wieder einen positiven Gegenpol gesetzt. Ja, Gemeinde ist leider auch nicht immer so, wie sie sein sollte. Das muss uns jetzt auch schon klar sein. Darum hat Paulus die Hälfte seiner Briefe geschrieben. Aber ich hoffe, dass du am Ende dieser Predigt, auch dieser Predigtreihe, ein bisschen mehr begeistert von Gemeinde bist, dass du das Bild vom Wort Gottes her neu prägen lässt. So wie bei einem Computer, wo die Festplatte neu überschrieben wird, weil da sich irgendwelche Sachen angesammelt haben, die man jetzt nicht mehr braucht. Und da wird etwas Neues drüber geschrieben, dass das gelingt in dieser Predigtreihe, vom Wort Gottes her kommt. Lasst uns einsteigen in einen Bibeltext, der dieses Thema sehr gut aufgreift. Es ist ein Text, in dem Jesus selbst zu Wort kommt. Und ich habe erst überlegt, nehme ich wieder Paulus? Aber selbst Petrus hat über Paulus gesagt, dass der nicht immer so einfach zu verstehen ist. Ich will euch da einen kleinen Exkurs geben. Petrus sagt über Paulus im zweiten Petrusbrief: Seid überzeugt, dass die Geduld unseres Herrn eure Rettung ist. Das hat euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit schon geschrieben. Er steht in allen seinen Briefen, in denen er davon spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen. Und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, verdrehen diese Stellen, ebenso wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und da habe ich gedacht, davor bewahre ich uns jetzt mal, indem wir einfach mal direkt O-Ton Jesus hören, der das mich ganz einfach ausgedrückt hat im Matthäus-Evangelium. Und ich habe dort die Luther-Übersetzung gewählt, weil dort einige Signalworte mit übersetzt worden sind. Das werdet ihr auch gleich sehen. Also los geht's. Matthäus Kapitel 12, die Verse 46 bis 50. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Hier in diesem Text kommt dreimal siehe vor. Und das ist ein ganz wichtiges Wort, weil es Aufmerksamkeit erzeugen will. Es ist die Aufforderung, genau hinzuschauen und zu überlegen, was soll hier jetzt gesagt werden. Bei dem ersten Wort siehe, in Vers 46, wo es heißt, als er zum Volk redete, siehe, da stand auf einmal seine Mutter da. Die Familie von Jesus steht vor der Tür und will mit ihm sprechen. Das kann schon bedrohlich wirken. Oh, die Mutter steht vor der Tür. Achtung, stillgestanden, so habe ich mir das vorgestellt. Also, aber hier war Jesus erst im Gespräch mit den Pharisäern und mit dem Volk und auf einmal kommt hier eine neue Gruppe, die dazukommt, nämlich die Familie, die leibliche Familie. Und dann kommt das zweite Siehe, wo Jesus angesprochen wird. Siehe, Jesus, das ist deine Familie. Und die Frage ist ja, warum sagen sie das überhaupt? Warum kommen die überhaupt hier auf die Szene, die Familie? Dafür muss man in die Parallelstellen schauen im Markus-Evangelium, wo es heißt, und er ging in ein Haus und da kam er abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen erst von Sinnen. Seine Familie hat gedacht, Jesus hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Jesus spinnt. Wir müssen den bewahren. Der erzählt irgendwie, er ist der Sohn Gottes. Das ist eine Bedrohung in einem monotheistischen Kontext. Wenn ihr euch das vorstellt, damals hast du gesagt, ich bin der Sohn Gottes, in diesem Kontext, in Israel, dann war das Gotteslästerung. Und Maria und die Brüder haben gesagt, alter Schwede, der dreht am Rad. Wir müssen ihn bewahren, wir müssen ihn da rausholen. Das ist die Situation. Lieber Jesus, vielleicht hast du etwas zu viel Sonne abbekommen. Hier ist deine leibliche Familie. Und dann in Versen 48 bis 50, da kommt das dritte Siehe. Da kommt erstmal die Frage, dass Jesus fragt, wer ist denn eigentlich meine Mutter? Wer sind denn meine Brüder? Und dann zeigt er auf seine Jünger und sagt, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Und dann qualifiziert er das auch. Hier beschreibt Jesus, wie die geistliche Familie geboren wird gewissermaßen. Entscheidend für diese Familie ist der Wille des Vaters im Himmel. Das ist das Entscheidende. Jesus hat sein ganzes Leben immer wieder auf diesen Willen Gottes ausgerichtet. Wer in dieser Weise auf den Willen Gottes ausgerichtet ist und ausgerichtet lebt, der ist mit Jesus verwandt. Der ist mir Bruder und sogar Schwester, was er da sagt. Das sogar, sage ich, bezogen auf den Kontext damals, wo eine Frau nicht so viel wert war wie ein Mann. Genauer genommen müssen wir den Satz, wir sind Familie, die gemeinsam ein Zuhause schafft, genauer erklären. Wer sich nämlich auf Jesus Christus als Herrn und Erlöser für sein Leben einlässt, der wird durch den Glauben Teil einer Familie. Als ich auf der Bibelschule war in Bad Gandersheim, hatte ich einen Bibellehrer, Paul Werisch, der hat immer gesagt, alle Kinder meines Vaters sind meine Geschwister. Alle Kinder meines Vaters sind meine Geschwister. Und ihr könnt euch vorstellen, in so einer Bibelschule, wenn die aus verschiedenen Nationen kommen und unterschiedliche Traditionen und auch Gewohnheiten haben, zum Beispiel nachts um 2 Uhr aufzustehen zum Beten und sowas, und dann braucht man schon viel Liebe füreinander. Da war so ein Satz hilfreich. Und mein afrikanischer Freund, der aus Nigeria kam, der hat nur den einen Teil verstanden, Kinder meines Vaters, und hat uns immer so genannt, Kinder meines Vaters. Das war Kultur dort. Wir sind eine Familie, die wir nicht selbst machen. Wir werden gewissermaßen hineingeboren, wir werden hinzugetan. Wir werden Teil einer Familie, die den Willen Gottes sucht. Das ist das Entscheidende. Das ist Atmosphäre der Familie Gottes. Wenn Jesus hier von Mutter spricht, dann hat er im jüdischen Kontext da auch ein Bild vor Augen, was das ganze Volk meint. Was das Volk Gottes als Gottesvolk meint, das konnte in der jüdischen Tradition auch mit Mutter bezeichnet werden. Also die Gemeinde Israels ist Mutter. Übertragen auf uns heute, die Schwestern und Brüder, mit denen wir unterwegs sind, sind unsere Mutter. Deswegen kann der Kirchenvater Cyprian von Karthago auch sagen, jeder, der sich von der Kirche trennt und sich von einer Ehe, mit einer Ehebrecherin verbindet, schließt sich aus von den Verheißungen der Kirche. Und wer die Kirche verlässt, wird nicht zu der Belohnung Christi gelangen. Gott kann man nicht zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Ein krasser Satz. Du kannst nicht außerhalb von Gemeinde, von Kirche, dein Christsein leben und überleben. Das ist hier die These. Weil wer Gott als Vater hat, braucht auch die Schwestern und Brüder, mit denen wir zusammen den Glauben leben. Wir schaffen ein Zuhause, wenn wir uns nach dem Willen Gottes ausstrecken. Das ist das Entscheidende. Das tun wir, wenn wir nach seinen Familienregeln leben. Und ich habe da versucht, jetzt einfach mal 12 kurze Kennzeichen einer gesunden Familienstruktur als Parallele anzubieten. Warum 12? Weil ich 12 schön fand und vielleicht nicht jeder Satz auf dich zutrifft, aber vielleicht der ein oder andere, wo du merkst, oh, da könnte ich vielleicht vom Wort Gottes her mich korrigieren lassen und da eine neue Perspektive bekommen. Also, die Familienregeln des Reiches Gottes. Das erste ist, du bist bedingungslos geliebt. Bei der Arbeit, wenn du zum Beispiel arbeitest, geht es darum, dass du eine Leistung bringst. Das ist auch gut und schön, dafür kriegst du Geld. Aber in der Gemeinde und in der Familie sollte klar sein, du bist bedingungslos geliebt. Egal, was du tust. Und das ist etwas, wo du keine Masken mehr tragen musst. Wenn wir uns Jesus vor Augen führen, der wusste, dass Petrus ihn dreimal verleugnen würde. Später geht er wieder hin und sagt, hast du mich lieb? Fragt ihn das dreimal. Und setzt ihn wieder ein. Man darf sich in der Familie auch mal schlecht benehmen, ohne dass man Angst haben muss, dass man aus dem Haus geworfen wird. Und ich meine, dass das in Gemeinde nicht immer selbstverständlich ist. Ich habe manchmal den Eindruck, selbst auch aus meiner Rolle heraus, spüre ich so eine Angst, mit Menschen da in ehrliche Gespräche zu kommen, weil ich denke, dann hauen sie wieder ab. Dann sagt man einfach, das ist nicht mehr meine Familie. Aber Familie bedeutet nicht, dass ich entscheide, wo ich dabei bin, sondern dass Gott sagt, wo ich dabei bin. Ich bin vor fast 30 Jahren getauft worden, habe mich einige Zeit von Gemeinde distanziert, habe aber so viel erlebt. Und keine von den Gemeinden, in denen ich war perfekt. Und das sind jetzt schon 6 Gemeinden, in denen ich im Laufe meines Lebens gelebt und gedient habe auch. Und keine davon war perfekt. Auch die FCG Oldenburg nicht. Aber wir arbeiten dran. Der zweite Punkt. 2. Wir lieben einander. Das ist das Kennzeichen von Gemeinde, sagt Jesus ganz klar. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das, woran wir erkennbar sein sollen in dieser Stadt. Nicht, ob wir hier, was weiß ich, ein tolles Gebäude haben oder ob wir, was weiß ich, eine tolle Musik haben, alles schön und gut. Aber an dieser Liebe soll die Menschheit um uns herum erkennen, hey, irgendwas ist bei den Leuten anders. Das ist ein hoher Maßstab. Aus eigener Kraft nicht machbar, aber das Wort Gottes spricht hier von einer Liebe, die von Gott kommt, die wir uns vielleicht auch schenken lassen müssen. Wir sind füreinander da, ist der dritte Punkt. In einer guten Familie gilt immer, wir verlassen uns aufeinander, wir unterstützen uns, wir vermitteln Geborgenheit und Sicherheit. Bei uns finden und bieten alle eine Schulter zum Anlehnen. Jeder darf auch mal scheitern und danach wieder aufstehen. Und an einem Tag mit Streit und Schwierigkeiten nehmen wir uns abends wieder in den Arm und beenden den Streit. Meine erste Bibel, also Erwachsenenbibel, die ich geschenkt gekriegt habe, im Jahr 1988, habe ich von meiner Mutter geschenkt gekriegt, weil ich an diesem Tag unfassbar Streit mit meinem Papa hatte. Und ich hatte vorher nur Kinderbibeln gehabt und da hatte meine Mutter mir eine Lutherbibel geschenkt, ich glaube so eine ganz alte, die also 84er gab es, hatte sie jedenfalls nicht, auf alle Fälle eine ganz alte Version. Und dann hat sie mir die Bibel gezeigt und hat gesagt, Jan, guck mal da, da steht im Wort Gottes, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel, hat sie zu mir gesagt. Und dann bin ich als kleiner 10-jähriger Pöfke zu meinem Papa gegangen, habe die Sache mit ihm wieder geklärt. Und das ist eine Sache, die mir bis heute wichtig ist. Das heißt, also das könnte der Grund sein, wenn du mal im Familie, beim Hause Achtermann nachts um 2 Uhr oder 12 Uhr vorbeifährst und noch Licht brennt, bedeutet das entweder, dass meine Frau und ich ein schönes Glas Wein trinken oder dass wir mal wieder einen Streit schlichten müssten. Der vierte Punkt. Wir helfen einander gegenseitig. Wenn man zum Beispiel in einer Situation ist, wo man Hilfe braucht, dann hilft Familie, unterstützt Familie. Als wir zum Beispiel gebaut haben vor einigen Jahren, war mein Schwiegervater, mein Vater da und haben uns geholfen beim Innenausbau. Und die haben mir keine Rechnung gestellt. In Galater 6, Vers 10 heißt es darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den Glaubensgenossen. Also auch da, die Ermutigung, lasst uns gegenseitig unterstützen. Der fünfte Punkt, wir achten uns gegenseitig. Allein Gottes Wort und der Glaube an Jesus Christus machen uns zu Geschwistern. Und das in einer Zeit, in der Leute aus anderen Kulturen in unser Land kommen, wo auch da wieder versucht wird, an vielen Stellen Streit und Missgunst zu sehen. Wurde ich erinnert an eine Situation, die ich gelesen habe aus der Zeit des Nationalsozialismus, wo die Arierparagraphen erlassen worden sind. Da hat Dietrich Bonhoeffer ein Flugblatt verfasst und dagegen Stellung genommen. Er hat gesagt, niemals dürfen Rassen und Blut Kriterium der Zugehörigkeit zur Kirche sein. Dies ist allein das Wort Gottes und der Glaube. Der Ausschluss der Judenchristen aus der kirchlichen Gemeinschaft zerstört die Substanz der Kirche Christi. Von Christus als Bruder angenommen sein heißt, die bedrängten Brüder und Schwestern annehmen. Das müssen wir uns auch, glaube ich, immer wieder neu sagen lassen. Der sechste Punkt, wir fördern und ermutigen uns. Wir haben eine optimistische Grundhaltung. Kein Problem ist zu groß und keine Hürde unüberwindbar. Es wird eine Lösung geben und es wird keiner abgeschrieben. Der siebte Punkt, wir reden nicht schlecht übereinander. Mich persönlich trifft es, wenn jemand schlecht über meine Familienmitglieder spricht. Als Jugendlicher hat mich das zu Weißglut getrieben, wenn jemand meinen Vater oder meine Mutter angegriffen hat. Und wenn du heute etwas Schlechtes über meine Frau oder meine Kinder sagst, dann legst du dich mit mir persönlich an. Gemeinde ist die Braut Christi. Da spricht Jesus Klartext. Das heißt auch, dass wir miteinander deutlich reden dürfen, auch Sachen ansprechen dürfen, aber bitte nicht abfällig und destruktiv. Der achte Punkt, es gibt Leitung. Es ist keine Demokratie. In einer Familie, da gibt es Eltern. Und wenn meine Kinder entscheiden dürfen, was es jeden Tag zu essen gibt und wann sie ins Bett gehen, dann wäre das heilloses Durcheinander. So auch in Gemeinde gibt es Leitung, gibt es Orientierung und Menschen, die da eine Verantwortung bekommen haben. Der neunte Punkt, Streitigkeiten kommen in den besten Familien vor. Die Frage ist nicht, ob es Streitigkeiten gibt, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Dass wir uns da auch miteinander hineinwagen und keine Angst davor haben, sondern den anderen wertschätzen und auch seine Meinung respektieren und im positiven Sinne Toleranz leben. Der zehnte Punkt, nicht ich, sondern ich bin Teil einer größeren, großen Sache, wo ich der Familie diene. Wo es nicht darum geht, was ich brauche, was ich gerne möchte, sondern was dient dem Ganzen. Johannes Hartl hat das mal so schön gesagt, als Leute zu ihm kamen und sich beschwert haben über die Musik. Ja, diese Musik hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dieses Lied hat mir überhaupt nicht gefallen. Dass er sagte, du, gar kein Problem, wir haben dir dieses Lied auch gar nicht gespielt. Das Lied war nicht für dich, das war für Gott. Und wenn hier Leute die Verantwortung übernehmen, Lieder rauszusuchen, die den Zweck haben, Gott anzubeten, unseren Vater im Himmel groß zu machen, dann kannst du dich innerlich entscheiden und sagen, ich singe das mit, auch wenn mir der Style vielleicht nicht gefällt oder wie auch immer. Aber du bist herzlich eingeladen, Gott mit diesen Worten zu preisen und zu loben. Weil das die einzige Möglichkeit ist, wie viele Menschen zusammenkommen können und Gott anbeten können. Wir sind Teil einer großen Sache. Der 11. Punkt, jeder Mensch ist wertvoll. Jeder ist willkommen, der möchte, der sich unter den Willen Gottes unterordnen möchte. Das ist das Entscheidende. Und das unterscheidet uns auch von anderen Vereinen. Da gibt es manchmal Akkreditierung, ob du in irgendwelchen Clubs dabei sein kannst, irgendwelche Ausweise und so weiter und so fort. Aber hier bist du eingeladen, dich unter Gottes Willen zu ordnen und wirst dadurch Teil dieser Familie. Und der 12. Punkt, ich bringe meinen Beitrag. Jeder tut das, was er tun kann. Das ist in einer guten Familie auch normal. Dass man als Kind irgendwann mit die Spülmaschine ausräumen muss und mit abwaschen muss. Ich musste zum Beispiel jeden Sonntag abwaschen nach dem Essen. Jeden Sonntag. Ich habe es gehasst. Ich habe es wirklich gehasst. Aber es war klar, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst mussten meine Schwester und ich mit abwaschen. Ich kann das immer noch nicht besonders gut und freue mich jetzt über den Segen einer Spülmaschine, aber es gibt immer noch Sachen, die abgewaschen werden müssen und ich bin auch immer wieder dran. Und wenn man Vater wird, gibt es nachher noch ganz ekelhafte Sachen, so eine Windel zum Beispiel. Das ist auch kein Spaß und bei unserem Sohn war das das erste Mal, dass ich das überhaupt gemacht habe. Also, jeder tut das, was er tun kann und was er beitragen kann. Das sind Werte, die Familie und auch Werte, die Familie Gottes ausmachen. Und wenn wir jetzt uns mal die Mühe machen und uns die Frage stellen, was waren denn die Kennzeichen der ersten Familie in der Apostelgeschichte? Ganz kurz. Der eine Punkt war, dass sie verbindlich waren. Verbindlichkeit. Da heißt es, es wurden 3000 hinzugetan. Es war also klar, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Die Voraussetzungen waren Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes, die Annahme des Wortes Gottes für das eigene Leben. Und es war klar, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Nächste Woche werden wir das feiern, dass Menschen diesen Schritt für sich gemacht haben. Dass sie sagen, ja, ich will Teil von Gottes Familie werden. Ich werde mich taufen lassen und danach sind die Täuflinge auch herzlich eingeladen, Mitglied unserer Gemeinde zu werden. Dass klar ist, ich bin hier mit dabei. Das ist meine Familie, hier vor Ort in Oldenburg. Und wir sind auch dessen uns bewusst, dass es auch andere Kirchen gibt. Wir sind nicht die einzig Seligmachende. Und im Chor der großen Kirchen versuchen wir, das Reich Gottes in dieser Stadt voranzubringen. Das zweite Kennzeichen ist, es gab klare Schwerpunkte. In der Apostelgeschichte 2,42 heißt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Proskatureo, hingebungsvoll durchhalten, hat hier Lukas dieses Wort reingeschrieben. Hingebungsvoll durchhalten, beständig sein, in diesen Punkten, in der Lehre der Apostel zu bleiben. Da haben wir wieder diese apostolische, die Frage, wie haben es denn die Apostel gelehrt? Dann Gemeinschaft zu haben. Das Brechen des Brotes, also die Erinnerung an das, was Jesus getan hat und in Gebeten. Ein dritter Punkt, es gab klare Beziehungen zueinander. Da heißt in Apostelgeschichte 4,32, sie waren ein Herz und eine Seele. Da ist Einmütigkeit gewesen in dieser Gemeinde. Gesunde Beziehungen in einer gesunden Familie sind gekennzeichnet durch Kommunikation, durch Wertschätzung, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Und das war dort erkennbar. Es gab auch klare Verantwortlichkeiten. So musste zum Beispiel Petrus sein Verhalten im Hause des Cornelius vor den Verantwortlichen in Jerusalem verantworten. Das war nicht normal, was er eigentlich gemacht hat. Und er hat erklärt, wie es dazu kam. Könnt ihr nachher mal nachlesen, Apostelgeschichte 11. Was war denn das Ziel von dieser ersten Familie? Das Ziel war, können wir auch in der Apostelgeschichte bleiben, dass sich das Reich Gottes weiter ausbreitet. Das sehen wir an Pfingsten, wo es heißt, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, als Petrus anfängt zu predigen. Es ging um diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen und so weiter und so fort. Es ging um Jesus von Nazareth, die frohe Botschaft von Jesus, das Wort von Jesus, das sollte sich ausbreiten. Dann nach der Verfolgungssituation in Apostelgeschichte 4, und dann heißt es, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das war das Ziel, dass das Wort Gottes sich weiter ausbreitet. Wo man als normaler Mensch sagen würde, wisst ihr was, die haben gerade richtig einen auf die Mütze gekriegt, die Jungs. Lass uns mal lieber ein bisschen ruhig sein. Die beten aber genau das Gegenteil, weil diese frohe Botschaft von Jesus so wichtig ist. Oder als sie einen personellen Engpass haben in Apostelgeschichte 8, wo Diakone eingesetzt worden sind, da heißt es, als die eingesetzt worden sind und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde so groß in Jerusalem. Und es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Damals in Jerusalem, heute in Oldenburg. Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Kirche ist Familie, ist Gottes Familie, und diese Familie hat seit 2000 Jahren die gleiche Botschaft. Es ist die Einladung, komm zurück zum Vater. Darum beten wir, Vater unser, weil wir diese neue Qualität von Beziehung durch Jesus erleben dürfen. Kirche darf sich nicht zurückziehen aus dieser Welt, weil Jesus in dieser Welt war und weil Jesus in dieser Welt sichtbar geworden ist. Eine Herde, die zwar nur im Stall bleibt, braucht einen Bauern und keinen Hirten. Habe ich mal letztens so gesehen. Eine Herde, die nur im Stall bleibt, braucht einen Bauern und keinen Hirten. Also lasst uns, so wie Jesus, diese frohe Botschaft in Oldenburg, in den Möglichkeiten, wo wir sie haben, weitertragen. Da sind Menschen, die das hören sollen, die eingeladen sind, Teil dieser Familie zu werden. Wenn wir uns diese Szene aus dem Leben Jesu nochmal vor Augen halten. Seine leibliche Familie kommt und will ihn zurückholen. Und Jesus gibt der Familie eine ganz neue Bedeutung. Da wird deutlich, dass Zuhause nicht ein x-beliebiger Ort ist, wo ich tun und machen kann, was ich will. Zuhause ist da, wo Jesus ist. Wo ich durch den Heiligen Geist in die Familie hineingeboren wurde, in die Familie Gottes hineingeboren. Wo ich mich dem Willen Gottes unterordne. Dass wir schaffen, ein Zuhause bedeutet also, wir lassen uns so wie Jesus in diese Welt senden. Wir geben dem Heiligen Geist Raum, dass er jedem Einzelnen in der Familie seinen Platz stellen kann. Und wenn wir das Ganze von Pfingsten her denken, was vor 2 Wochen war, dann ist klar, dass der Heilige Geist uns zum Wir macht. Der Heilige Geist macht uns zur Familie Gottes. Und da sind Menschen dabei, die wir uns natürlicherweise vielleicht nicht ausgesucht hätten. Aber Jesus bestimmt, wer in seiner Familie dabei ist. Indem wir Familie Gottes sind, schafft Gottes Geist durch uns ein Zuhause. Ein Zuhause für dich, ein Zuhause für mich und ein Zuhause für andere. Glauben wir das wirklich? Lassen wir uns so in dieser Weise darauf ein, dass wir dieses starke Bild von Familie uns gegebenenfalls neu prägen kann, dass wir begeistert sind von der Möglichkeit, Teil der Familie Gottes zu sein. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen und möchte euch bitten, alle aufzustehen.